Wissen Alive Via Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwalter-Sprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator Volker Sossner.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Podcast im Nachgang zu unserer Aticon Verwalter-Sprechstunde vom 16. Oktober. Hier möchten wir Ihnen die Antworten zu denjenigen Fragen aus Ihrem Kreise geben, welche wir leider aus Zeitgründen in unserem Live-Event nicht behandeln konnten. Ja, erst einmal möchte ich zu unserem heutigen Podcast natürlich ganz herzlich unseren heutigen Referenten willkommen heißen aus der letzten Verwalter-Sprechstunde. Er ist Partner in der renommierten Kanzlei Freischäfer Brandt in Köln und seit mehr als 15 Jahren bereits Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Wittenborn.
Hallo.
Ja, weil ein Aspekt, der in unserer letzten Verwaltersprechstunde, wir erinnern uns, wirklich ja sehr präsent war, waren die unterschiedlichen Szenarien der Rolle der Verwaltung und oftmals dann natürlich auch verbunden mit der Frage seitens der Verwalterin oder des Verwalters, wie vermeide ich es unversehens in eine Schusslinie zu geraten, mich einer Haftung auszusetzen. Und auch unsere erste Frage spielt ein wenig peripher, aber ich denke, lieber Herr Wittenborn, genau darauf ab. Die Bereitstellung der monatlichen Verbrauchswerte, so lautet die Frage unseres Teilnehmers gegenüber Eigentümern und Mietern, ist seit diversen Monaten verpflichtend. Zeitgleich kommen aber die Abrechnungsdienstleister, wie sich in der Praxis zeigt, bei den Verwaltungen nicht mit der Bereitstellung der App-Zugänge hinterher. Und die Frage unseres Zuhörers lautet, wie verhalten wir als Verwaltung, fragt er, uns konform sollte ein Anspruch haben, da mit rechtlichen Schritten drohen oder diese gar bereits einleiten? Was können wir ihm raten, lieber Herr Wittenborn?
Also vom Grundsatz ist es ja so, dass ich dem Anspruchsteller oder dem Wohnungseigentümer, der den Anspruch denn dann auf die monatlichen Informationswerte, die Verbrauchswerte denn dann geltend macht, natürlich sagen würde, dass sie als Verwalter bereit sind, den Anspruch zu erfüllen. Genau genommen ist es ja ein Anspruch, der sich gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft richtet, der nur vom Verwalter erfüllt wird. Und ich würde dann tatsächlich die Probleme schildern, die es gibt mit der Bereitstellung der entsprechenden Zugänge, der Schnittstellen, der Apps, die dort konstruiert werden, und den Wohnungseigentümer darauf hinweisen, dass insoweit der Gemeinschaft als Schuldner dieses Anspruches ein wenig die Hände gebunden sind und man da nicht so ohne weiteres jetzt Informationen zur Verfügung stellen kann. Wenn das alles nicht funktioniert, bleibt im Grunde genommen ja nur die Möglichkeit, diese Informationen manuell aufzubereiten und dann den Wohnungseigentümern manuell zur Verfügung zu stellen. Also indem man nicht auf irgendwelche Apps zurückgreift, auf irgendwelche Schnittstellen vielleicht bauen kann, sondern dass man das denn dann händisch machen muss, indem man irgendwelche Mails verfasst.
Wäre denn dann dieser Mehraufwand, den ja dann die Verwaltung logischerweise in Persona der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters zu erbringen hätte, in irgendeiner Form durch diese manuelle zur Verfügung stellen, gegenüber zum Beispiel dem Abrechnungsdienstleister aufrechnungsfähig beispielsweise?
Grundsätzlich, also es ist eine schwierige Frage. Vom Grundsatz her ist es ja so, dass Vertragspartner einerseits die Wohnungseigentümergemeinschaft ist und zum anderen denn dann das Unternehmen, das diese Informationen zur Verfügung stellen muss. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wem gegenüber kann der Verwalter seine Tätigkeit denn in Rechnung stellen? Der Verwalter kann das ja zunächst erstmal nur der Wohnungseigentümergemeinschaft aufgrund des Verwaltervertrages in Rechnung stellen. Der Verwalter kann also nicht selber sozusagen seine Vergütung, die er zusätzlich vielleicht aufwenden muss oder die er denn dann beansprucht aufgrund des Verwaltervertrages gegenüber dem Abrechnungsunternehmen geltend machen. Da fehlt es eigentlich an der Rechtsbeziehung zwischen den beiden. Der Verwalter ist ja nur aufgrund des Verwaltervertrages, wenn das dort denn dann geregelt ist, berechtigt, diesen Vergütungsanspruch gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft geltend zu machen. In dem Augenblick, in dem die Wohnungseigentümergemeinschaft diesen Vergütungsanspruch erfüllt, hat sie ja im Grunde genommen zusätzlichen, ich sage jetzt mal, Schaden, den sie dann aufgrund der vertraglichen Konstellation eigentlich auch gegenüber dem entsprechenden Abrechnungsunternehmen oder dem Wärmedienstleister denn dann abrechnen kann, geltend machen kann, als Gegenforderung geltend machen kann. wenn es denn dann auch eine entsprechende Verpflichtung gibt des Unternehmens, diese Schnittstelle, diese App, was auch immer zur Verfügung zu stellen. Das kommt so ein bisschen auf die vertragliche Konstellation an.
Das würde ja bedeuten, dass im Grunde genommen, wenn, wie Sie richtig verstanden haben, eigentlich zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Zum einen muss in dem Vertrag zwischen der WEG und dem Abrechnungsdienstleister sehr genau definiert sein, formuliert sein, dass er auch diese Zugänge, zum Beispiel diese App-Zugänge, ermöglicht und er dann, wenn er das nicht tut, halt vertragsbrüchig wird. Zum anderen aber muss, was jetzt im Hinblick auf eine Aufrechnung dann dieser Ansprüche durch die WEG Voraussetzung wäre ja dann eine Beschlussfassung, da in der Mehrheit der Verwalterverträge wahrscheinlich für diesen speziellen Fall ja eine Sondervergütung nicht geregelt sein dürfte. Das heißt, man müsste erst den Beschluss fassen darüber, dass die Gemeinschaft sich bereit erklärt, diesen Mehraufwand über das manuelle zur Verfügung stellen dieser Daten zu vergüten und dann entsteht der Schaden und das ist dann die Grundlage oder der Mehraufwand, vielmehr die Kosten und die kann ich dann aufrechnen gegen den Abrechnungsdienstleister. Also ein weiter Weg, wenn ich das so sagen darf.
Das ist ein weiter Weg. Ich hatte jetzt gerade eben unterstellt, dass im Zweifel im Verwaltervertrag denn dann schon geregelt ist, dass es eine entsprechende Vergütungsverpflichtung gibt für diese Tätigkeiten. Wenn das im Verwaltervertrag, da haben Sie ganz recht, nicht geregelt ist, dann müsste natürlich eine entsprechende Vergütungsverpflichtung erst noch geschaffen werden, indem ich durch Beschluss letzten Endes den Verwaltervertrag entsprechend ändere, ergänze. Und dann stellt sich natürlich für die Wohnungseigentümer, die einzelnen Eigentümer wieder die Frage, entspricht ein solcher Beschluss ordnungsmäßiger Verwaltung oder nicht? Aber das ist eine andere Frage, mal unterstellt. Ein solcher Beschluss würde denn dann gefasst werden, der Verwaltervertrag würde entsprechend angepasst werden. Es gäbe dafür eine Vergütung. Dann kann ich darüber nachdenken, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft dann gegenüber dem Wärmedienstleister, der das Ganze zur Verfügung stellt, im Wege eines Gegenanspruches denn dann geltend macht und dann gegen dessen Vergütungsanspruch beispielsweise aufrechnet. Ist trotzdem nicht ganz einfach.
Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie leider Gottes Sie als Verwalterin oder Verwalter, ich darf es so beschreiben, in einen gewissen Misskredit fallen können, obwohl eigentlich andere Dienstleister, in dem Falle eben jene Abrechnungsdienstleister, ihre Dienstleistungen nicht vertragsgemäß erbringen. Aber das wollen natürlich, wie wir wissen, die Eigentümerinnen und Eigentümer, ihre Kunden, manchmal nicht sehen, nicht wollen es nicht sehen, können es nicht sehen und sie stehen dann in der Schusslinie. Ja, kommen wir zu einer nächsten Frage, die uns eingereicht wurde im Vorfeld unserer letzten Verwaltersprechstunde. Und zwar wird der Hintergrund zunächst von der Verwaltung beschrieben. Es gäbe einen Beschluss, dass zwischen zwei Anwälten gewählt wird zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Verkaufs von Sondereigentumsflächen in einer Eigentümergemeinschaft. Und die Frage lautet, darf nach aktuellem WEG-Recht ein Beirat, konkret handelt es sich hier um eine Beirätin, einen Anwalt für die WEG aussuchen und Termine wahrnehmen, ohne die Verwaltung einzubinden. Es wurde ergänzt von der die Frage einreichenden Verwalterin, weder der Termin noch Wahl des Verwalters wurde mit ihr als offenkundig aktuelle Verwalterin abgestimmt. Ja, darf die Beirätin das, Herr Wittenborn?
Klares Nein meinerseits. Aufgabe, Beschlüsse der Wohnungseigentümergemeinschaft auszuführen oder verpflichtet, die Beschlüsse der Wohnungseigentümergemeinschaft auszuführen, ist ausschließlich der Verwalter. Der Verwalter ist dasjenige Organ der Wohnungseigentümergemeinschaft, das die WEG nach außen hin vertritt gegenüber Dritten und dementsprechend denn dann auch, wie auch immer die Wahl zwischen den zwei Anwälten denn dann möglicherweise getroffen werden soll, der diese Wahl denn dann vornimmt und der denn dann auch die Anwälte entsprechend beauftragt. Dass der Beirat die Wohnungseigentümergemeinschaft nach außen hin vertritt, das sieht das Gesetz nur in einem einzigen Fall vor, nämlich im Verhältnis zum Verwalter, wenn also die Wohnungseigentümergemeinschaft gegenüber dem Verwalter vertreten werden soll. Diese Konstellation haben wir aber nicht. Deswegen bleibt es ausschließlich dabei, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft durch den Verwalter vertreten wird und dementsprechend auch der Verwalter die Auswahl hätte treffen müssen und denn dann auch die Anwälte hätten beauftragen dürfen. Die Beirätin, die hier tätig geworden ist, ist nicht dazu befugt, die Wohnungseigentümergemeinschaft zu vertreten. Es gibt auch keine Beschlusskompetenz im Wohnungseigentumsgesetz, hier einen einzelnen Eigentümer mit dieser Tätigkeit denn dann zu beauftragen und ihn zu ermächtigen, die Gemeinschaft hier zu vertreten. Das sieht das Gesetz nicht mehr vor. Seit der WEG-Reform haben wir dafür keine entsprechende Möglichkeit mehr. Der alte 27 Absatz 3 Satz 3 WEG ist das, glaube ich, den es mal gab, in der Fassung bis zum 30.11.2020, der ist nicht mehr im Gesetz enthalten. Das ist vielleicht der Wunsch an den Gesetzgeber, das entsprechend zu ändern. Aber aktuell ist es gar nicht möglich, entsprechende Beschlüsse zu fassen. Und wenn die Beirätin hier aus welchen Gründen auch immer denn dann vorprescht und trotzdem tätig wird, handelt sie als Vertreterin ohne entsprechende Vertretungsmacht, macht sich im Hinblick auf die möglicherweise entstandenen Anwaltsgebühren denn dann sogar schadenersatzpflichtig gegenüber dem Anwalt. Und wenn der Anwalt ankäme und sagt, liebe Gemeinschaft, zahl jetzt bitte meine Rechnung, würde ich mich als Gemeinschaft zunächst erstmal weigern und sagen, wend dich bitte an die Beirätin, die das Ganze bezahlen kann.
Vielleicht ergänzend, meine Damen und Herren, um diese Beirätin für ihren Kollegen ein wenig einfangen zu können. Ich sehe auch problematisch den Versicherungsschutz, ob das dann im Rahmen einer Beiratsversicherung gedeckt wird. Da wird es sicherlich Verträge geben, wo das definitiv nicht der Fall ist. Ich erinnere mich auch, lieber Herr Wittenborn, an einen Ausspruch eines Kollegen von Ihnen, der mal das Beispiel aus der Gastronomie nannte, indem er nämlich sagte, wer die Runde bestellt, der muss ja auch bezahlen. Also wenn die Beirätin ohne Vertretungsmacht diese Runde bei ihrem Kollegen, bei einem Juristen bestellt, dann steht sie zumindest auch im ersten Aufschlag in der Pflicht der Begleichung der Rechnung.
Ist grundsätzlich richtig, was der Kollege gesagt hat. In dem Augenblick, in dem der Bestellende allerdings als Organ einer GmbH, beispielsweise als Geschäftsführer oder wie in dem Fall als der Verwalter einer WEG auftreten würde, dann würde er natürlich die Gesellschaft oder die WEG entsprechend vertreten. Dann müsste er nicht persönlich die Runde bezahlen, wie Sie sagen, aber in dem Fall ist es hier halt anders gewesen. Diese organschaftliche Vertretung ist für eine Beirätin halt nicht geregelt.
Sehr gut. Herzlichen Dank. Ja, ein weiterer Fall, der mag dem einen oder anderen unserer heutigen Zuhörerinnen und Zuhörer auch bekannt vorkommen, insbesondere wenn sich das Verwaltungsunternehmen auf größere Anlagen spezialisiert hat. Wir haben, Sie kennen es, meine Damen und Herren, häufiger bei größeren Anlagen die Situation, dass dort bei der WEG direkt auch Personal, namentlich konkret ein Hausmeister, zuweilen angestellt wird. Und die Frage, die uns erreichte, die ich gerne an unseren heutigen Experten weiterreichen möchte und adressieren darf, lautet: In der Vergangenheit, schreibt die Verwalterin, war ein Hausmeister bei einer von uns verwalteten WEG angestellt. Nun haben wir diesen bei uns als Verwaltung angestellt und stellen der WEG dessen Leistungen in Rechnung. Jetzt wurde die Verwalterin mit der Frage konfrontiert, wie sich daraufhin die Haftung im Falle eines Schadens ändert. Möglicherweise hat der Hausmeister selbst gefragt oder aber einer der Eigentümer. Wie ändert sich die Haftung, das Haftungsrisiko an dieser Stelle, Herr Littner?
Eigentlich zugunsten der Wohnungseigentümergemeinschaft, denn in der Vergangenheit war der Hausmeister ja Angestellter der WEG und dann gelten arbeitsrechtliche Grundsätze, dass ein Arbeitnehmer nur unter bestimmten Voraussetzungen denn dann für Schäden, die er in Ausübung seines Arbeitsverhältnisses denn dann verursacht, aufkommen muss. In dem Fall, in dem jetzt der Hausmeister bei der WEG-Verwaltung angestellt ist und es denn eine meinetwegen vertragliche Verpflichtung zwischen der Wohnungseigentümergemeinschaft und dem Verwalter gibt in Form eines entweder ergänzten Verwaltervertrages oder eines vielleicht zusätzlich geschlossenen weiteren Hausmeistervertrages, da wird der Hausmeister schlicht und einfach wie jeder normale Angestellte des Verwalters denn dann behandelt, des Dienstleisters, des externen Dienstleisters und muss denn dann für die Pflichtverletzungen, die der Hausmeister denn dann begeht, gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft aufkommen. Das ist also ein relativ einfacher Schadenersatzanspruch, wenn es denn eine Pflichtverletzung gegeben hat, wenn die kausal für den Schaden ist, wenn ein Schaden entstanden ist, wenn vorher auch das Verschulden vorliegt. Das sind natürlich alles Voraussetzungen, die geprüft werden müssen. Aber eigentlich hat sich aus Sicht der Wohnungseigentümergemeinschaft die Haftungssituation insoweit zumindest verbessert. Für den Verwalter entsteht natürlich ein zusätzliches Risiko, denn der Verwalter muss jetzt dieses Risiko im Rahmen seines Geschäftsbereiches denn dann auch mit absichern.
Ja, ganz genau. Meine Damen und Herren, und das an der Stelle von meiner Seite ein ganz dringlicher Hinweis, dass in solchen Fällen, wenn Sie als Verwalterin oder Verwalter die Geschäftsbereiche Ihres Unternehmens erweitern, zum Beispiel um das Angebot der Erbringung von Dienstleistungen mit Hausmeisterdiensten, Winterdiensten oder Ähnlichem, dann dringend das bitte auch abdecken im Rahmen Ihrer Betriebshaftpflichtversicherung des dort sogenannt bezeichnet versicherten Risikos. Denn wenn im Rahmen Ihrer Haftpflichtversicherungspolice in Anführungszeichen nur das Risiko einer Hausverwaltung versichert gilt, ohne die Erbringung von Hausmeisterdienstleistungen, wären eben solche sogenannten Tätigkeitsschäden, insbesondere wenn also der bei Ihnen beschäftigte, nunmehr beschäftigte Hausmeister tätig wird, auf Grundstücken, in Verwaltungsobjekten nicht versichert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der leider Gottes häufig vergessen wird. Wissen wir aus Erfahrung, dass man sich als Unternehmerin oder Unternehmer überlegt, das Dienstleistungsspektrum seines Unternehmens zu erweitern, stellt Personal an, vergisst aber die Versicherung nachzujustieren. Daran bitte denken, das sei an der Stelle mein Rat, dass das adäquat auch abgesichert ist, und auch daran denken, dass Schäden an der Immobilie mitversichert sind, meine Damen und Herren. Denn das ist gerne von Haftpflichtversicherern dann ausgeschlossen. Im Übrigen auch, wenn der bei der WEG angestellte Hausmeister zum Beispiel beim Rasenmähen einen Schaden an dem Verwaltungsobjekt, an dem Eigentum der WEG verursacht, wäre das als Angestellter der WEG nicht versichert im Rahmen der Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Ist er bei Ihnen als Verwaltung angestellt, ist es versicherbar, aber bitte an der Stelle dran denken, auch das in der Police entsprechend abzubilden. Eine nächste Frage, meine Damen und Herren, die uns erreichte, basiert oder gründet offensichtlich auf einer Erfahrung einer gerade stattgefundenen Eigentümerversammlung eines unserer Zuschauerinnen oder Zuschauer der vergangenen Verwaltersprechstunde, und zwar schreibt die Verwaltung uns: auf einer Eigentümerversammlung in der vergangenen Woche, mittlerweile also etwa 14 Tage her, bat einer der Eigentümer darum, dass der Käufer seiner Wohnung an der Versammlung teilnehmen kann. 2 von 14 Wohnungseigentümer stimmten dagegen. Einer der beiden wendete ein, dass die Teilnahme eines Dritten dem Grundsatz der Nichtöffentlichkeit nicht gerecht würde und er gegebenenfalls dann die Beschlüsse anfechten wolle. Wir als Verwalter, so fragt die fragestellende Verwaltung, haben dennoch die Teilnahme zugelassen. Die Frage, lieber Herr Wittenborn, an Sie als Experten lautet: Wie hoch ist denn das Anfechtungsrisiko der beschlossenen Beschlüsse nunmehr?
Also das Risiko zu quantifizieren in irgendeiner Prozentzahl, das kann ich natürlich nicht. Dafür würden auch weitere Informationen notwendig sein, um das Ganze vernünftig einschätzen oder abschließend einschätzen zu können. Ich halte insgesamt das Risiko, dass eine Anfechtungsklage erfolgreich sein wird, letzten Endes für gering. Erstens gibt es einen Mehrheitsbeschluss und die Wohnungseigentümer haben die Möglichkeit, durch einen entsprechenden Geschäftsordnungsbeschluss, oder ob es ein Geschäftsordnungsbeschluss ist, kann man sogar anzweifeln, aber zumindest haben sie durch einen entsprechenden Mehrheitsbeschluss das Ganze denn dann zugelassen, dass dieser Erwerber neben dem eigentlichen Eigentümer in der Versammlung anwesend ist. Und dafür könnte es denn dann auch ein entsprechendes berechtigtes Interesse geben, denn vom Grundsatz her ist es ja so, dass der Erwerber dann, wenn er in das Grundbuch eingetragen ist, in die Eigentümerstellung einrückt und dann auch die Möglichkeit hat, selbst Beschlüsse von Eigentümerversammlungen, an denen er nicht teilgenommen hat, denn dann entsprechend anzufechten. Solange die Anfechtungsfrist nicht abgelaufen ist, die im § 45 Wohnungseigentumsgesetz geregelt ist. Und wenn ich eine solche Konstellation habe, dann macht es natürlich Sinn, dass ich auch den Erwerber, der möglicherweise sonst über die Hintergründe, wie ein Beschluss zustande gekommen ist und warum er in dieser Art und Weise oder eben in einer anderen Art und Weise gefasst worden ist, nicht informiert ist, dass ich ihn auf diese Art und Weise, nämlich durch die Teilnahme in der Eigentümerversammlung, denn dann entsprechend in Kenntnis setze, ihm die notwendigen Informationen verschaffe und es insoweit auch ein berechtigtes Interesse dafür gibt, dass er an der Versammlung teilnimmt. Das setzt in aller Regel allerdings auch mit voraus, dass in naheliegender Zeit die Eigentumsumschreibung denn dann auch zu erwarten ist. Wenn also innerhalb des kommenden Monats bis zum Ablauf der Anfechtungsfrist nicht mit einer Eigentumsumschreibung gerechnet werden kann, dann könnte das berechtigte Interesse wiederum entfallen. Deswegen müsste man soweit den Sachverhalt noch weiter aufklären und entsprechend überprüfen. Aber vom Grundsatz her halte ich das Anfechtungsrisiko doch eher für gering, zumal es über die Frage der Anfechtung dieses Beschlusses durch den potenziellen Erwerber oder der Beschlüsse, die dort gefasst sind, durch den potenziellen Erwerber, vielleicht auch noch weitere Gründe gibt, ihn schon an der Eigentümerversammlung teilnehmen zu lassen, weil er als zukünftiges Mitglied sich auch über die Belange der WEG informieren will. Und wenn er denn dann insbesondere nur das Teilnahmerecht hat und kein Rederecht dann bekommt oder ähnliches, sehe ich das eigentlich nicht als so problematisch an. Da ist also der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit dann nicht beeinträchtigt.
Ja, an der Stelle, meine Damen und Herren, große Entwarnung, und das tut ja auch mal gut, denn ich denke, in Ihrem Tagesgeschäft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind Sie oft genug gefordert, spontan in einer Versammlung oder aber auch im Büro, am Telefon, dem Eigentümer gegenüber eine Entscheidung, eine auch rechtliche Einschätzung einer Situation vorzunehmen, um dann entsprechend die richtige, Ihnen richtig erscheinende Handlung daraus abzuleiten. Hier nach Einschätzung unseres heutigen Experten die richtige Wahl, das heißt, das Anfechtungsrisiko eher als gering anzusehen. Eine nächste Frage, meine Damen und Herren, die uns erreichte, sehr spannend, weil wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt angekommen, wo die hybriden Eigentümerversammlungen mehr und mehr Raum gewinnen. Und wir alle kennen die gesetzlichen Bestrebungen, die bereits erfolgten Umsetzungen, was der Gesetzgeber beabsichtigt, in Zukunft alles zu ermöglichen. Und darauf zielt ganz konkret eine Frage ab, nämlich was wäre oder wie ist das Risiko einzuordnen, wenn etwas schiefgelaufen ist? Und zwar fragt unser Zuhörer im Vorfeld unserer letzten Verwaltersprechstunde folgende Frage. In einem unserer Verwaltungsobjekte haben wir die letzte Eigentümerversammlung hybrid durchgeführt. Diese Möglichkeit hatten wir auf der letzten Versammlung in 2023 im vergangenen Jahr vorbereitend beschließen lassen. Auf der letzten, nunmehr hybriden Eigentümerversammlung brach nun zu einem Teilnehmer die Internetverbindung während der Abstimmung zusammen. Somit konnte seine Stimme nicht gezählt werden. Da ein in der Gemeinschaft sehr strittiger Punkt zu beschließen war, wird nun innerhalb der Gemeinschaft diskutiert, inwieweit der Beschluss überhaupt rechtskräftig ist. Hätte doch der eine Eigentümer mit seinen Miteigentumsanteilen möglicherweise zu einem anderen Abstimmungsergebnis geführt. Eigentlich der Klassiker dann, wenn es einem als Verwalterin oder Verwalter in der Verwaltung, glaube ich, so ein wenig den Schweiß in die Stirn treibt, wenn dann plötzlich just vor der Abstimmung die Verbindungen zusammenbrechen. Und die Frage lautet nun an unseren heutigen Experten, wie ist diese Situation, dieser Sachverhalt aus Ihrer Sicht, lieber Herr Wittenborn, rechtlich zu bewerten?
Im Grunde genommen ist es relativ einfach zu bewerten. Also es gibt die Möglichkeit, natürlich diesen Beschluss anzufechten, und das kann sowohl der Eigentümer machen, dessen Verbindung in die Eigentümerversammlung abgebrochen ist, als auch vom Grundsatz her jeder andere Eigentümer. Die Frage ist denn dann, woran liegt das Zusammenbrechen der Verbindung? In wessen Sphäre liegt das Ganze? Also wenn ich mit meinem Laptop zu Hause sitze und nehme an der Eigentümerversammlung teil, habe aber mein Ladekabel im Büro gelassen und irgendwann ist der Akku leer und dann bricht die Verbindung ab. Das ist genau das Gleiche, als wenn ich auf dem Weg zur Eigentümerversammlung eine Autopanne habe und komme nicht mehr weiter oder bin in einen Unfall verwickelt. Dann habe ich auch die Situation, dass ich an der Versammlung denn präsent nicht teilnehmen kann, und dann sind die Beschlüsse, die gefasst werden, die sind entsprechend ordnungsmäßiger Verwaltung und sind nicht anfechtbar. Genau das Gleiche denn dann auch hier bei der Hybridversammlung, wenn denn dann also die Mängel, die Defizite im Zusammenhang mit oder in der Sphäre des Eigentümers liegen, der denn dann hybrid dran teilnimmt, der online dran teilnimmt, dann ist das von ihm zu vertreten, dann wird eine Anfechtungsklage auch kein Erfolg haben, wenn der ganze Problem denn dann aus der Sphäre der Wohnungseigentümergemeinschaft herrührt, also durch die Technik, die der Verwalter einsetzt, bedingt ist. dann muss ich das Ganze behandeln wie jeden normalen formellen Mangel einer Wohnungseigentümerversammlung, denn dann entsprechend auch mit der Folge, dass das grundsätzlich dazu führt, dass der Beschluss denn dann erfolgreich angefochten werden kann. Also wie beispielsweise eine unterlassene Ladung eines Wohnungseigentümers oder wenn ihm die Ladung nicht zugegangen ist. Und dann stellt sich natürlich immer noch die Frage, ist dieser Ladungsmangel kausal für das Ergebnis oder nicht? Und diese Frage stellt sich hier denn dann auch, ist das Ganze möglicherweise kausal für das Abstimmungsergebnis? Und das lässt sich hier ja ohne weiteres nicht ganz ausschließen. Denn wenn der Wohnungseigentümer, je nachdem, wie die Stimmverhältnisse sind, seine Stimme denn dann abgegeben hat und nach Miteigentumsanteilen abgestimmt wird und seine Miteigentumsanteile zu einem anderen Ergebnis hätten führen können, dann kann die Klage oder wird die Klage wohl auch erfolgreich sein. Denn das kann man ja nicht ausschließen, dass das zu dem entsprechenden Ergebnis dann gekommen wäre, wenn er abgestimmt hätte oder zu dem anderen Ergebnis gekommen wäre.
Ja, ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Herzlichen Dank, lieber Herr Wittenborn, auch in die Richtung, dass vielleicht man im Hinterkopf hält, wenn also Sie die Situation haben, einer hybriden Eigentümerversammlung, meine Damen und Herren, und es brechen nicht alle Verbindungen zusammen, womit dann einhergehend wäre vermutlich eine Situation, die im Verantwortungsbereich der Verwaltung als Organisatorin der Eigentümerversammlung zu suchen wäre, sondern es tatsächlich nur bei einem Eigentümer der Fall ist, dass die Verbindung zusammenbricht, dann ist es natürlich naheliegend, dass es auch wirklich in der Zuständigkeit technisch des teilnehmenden Wohnungseigentümers liegt.
Natürlich. Also es gibt auch die Möglichkeit, denn dann im Vorfeld vielleicht einen Termin einzuräumen als Verwalter, bei dem die Technik geprüft werden kann. Es macht denn dann vielleicht auch Sinn, sich von oder diejenigen Eigentümer zu bitten, die an der Versammlung nur online teilnehmen, denn dann Telefonnummern zur Verfügung zu stellen, damit gegebenenfalls der telefonische Kontakt hergestellt werden kann. Wenn plötzlich und auf mal denn dann die Verbindung zu mehreren Eigentümern abbricht, wie Sie es gerade eben sagten, dann wird das möglicherweise eher etwas sein, was in die Sphäre der Gemeinschaft fällt, während wenn nur ein Eigentümer auf einmal nicht mehr online zu erreichen ist, denn dann das Ganze vielleicht in der Sphäre des Wohnungseigentümers zu suchen ist. Das lässt sich aber vielleicht denn dann vielleicht auch dadurch klären, dass man ihn telefonisch dazu schaltet, dass man ihn denn dann über Telefon noch entsprechend informiert, was in der Versammlung diskutiert wird, was erörtert worden ist, dass man ihn gegebenenfalls zuhören lässt, wenn das möglich ist. Das hängt sicherlich auch alles immer von der Größe der Versammlung ab und dass er denn dann auch auf die Art und Weise seine Stimme abgeben kann.
Ja, ich denke, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Herr Wittenborn. Und ich denke, meine Damen und Herren, in den nächsten Monaten und Jahren, wir werden mehr und mehr auch Entscheidungen sehen, die sich mit dieser Situation der hybriden Eigentümerversammlung zu beschäftigen hatten, Sachverhalte zu bewerten, zu entscheiden hatten, um dann einfach auch mehr Sicherheit Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Rechtssicherheit zu geben für die Vorbereitung und die Durchführung der anstehenden virtuellen respektive hybriden Eigentümerversammlung. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Wittenborn, dass Sie uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch heute mit Ihrer Expertise zur Verfügung standen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Mein Dank, meine Damen und Herren, aber natürlich auch und insbesondere an Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer und für Ihr heutiges Interesse. Schön, dass Sie wieder dabei haben. Wenn Sie Lust auf weitere Podcasts außerhalb unserer Verwaltersprechstunde haben, stöbern Sie doch einfach sehr gerne auch bei Immowissen à la Ibia. Das ist unser Kooperationspartner, der uns professionell bei der Produktion und Ihnen zur Verfügungstellung dieser Podcasts zur Seite steht. Ich bin sicher, Sie werden dort auf dem Portal fündig werden. Unsere nächste Attikon Verwaltersprechstunde findet live statt am Mittwoch, den 13. November 2024. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie wieder dabei wären. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald.
Immowissen à la IVA Akademie.